Hallo und willkommen bei der Tuesday Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute bei einem sehr, sehr besonderen Interview dabei bist, und zwar mit einem sowohl sehr guten Freund als auch einem Ex-Profi-Fußballer, und zwar Patrick Farkas. Ich freue mich unendlich, dass wir es endlich geschafft haben. Ich glaube, ich habe schon hunderte Male gesprochen davon, dass wir dieses Podcast-Interview aufnehmen. Wir haben uns in der Ausbildung kennengelernt tatsächlich. Ich glaube, wir hatten beide so ein bisschen, ich würde sagen, Vorannahmen, als wir uns das erste Mal gesehen haben, aber wir hatten dann eine Übung gemeinsam gemacht, die uns absolut verbunden hat, und seitdem sind wir wirklich sehr, sehr eng connected, und ich bin super, super dankbar für diese tolle Freundschaft. Patrick ist ein Mensch, der mich immer wieder auf andere Gedanken bringt, in einem positiven Sinne, beziehungsweise der mir den Blick oft erweitert. Ich habe nicht umsonst als Mentor eingespeichert. Und heute sprechen wir über weit mehr als das. Zum einen über die Karriere damals, wie es ihm gegangen ist, wie es gewesen ist, als Ex-Profi-Fußballer die komplette Sparte zu ändern, und zwar in Richtung Coaching. Und noch viel mehr. Ein paar Insights, ein paar Insider, die ihr so noch nicht gehört habt. Und ich werde natürlich so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist, und zwar in Mundart, weil der Patrick ist aus dem Burgenland. Und da ich aus Oberösterreich bin, habe ich mich dementsprechend angepasst. Jetzt wünsche ich dir aber mal viel Spaß beim Reinhören. Hallo Patrick.
Hallo Anna.
Freut mich sehr, dass wir es so spontan, also eigentlich haben wir es geplant, aber ich habe es vergessen. Also freut es mich, dass wir so spontan Podcast aufnehmen können. Und dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute gemeinsam aufnehmen. Ich werde in dieser Folge nicht so schön sprechen wie sonst, weil, ja, damit wir einfach normal im Flow reden können wie sonst immer.
Ich kann es gleich sagen, weil ich Burgenländer bin.
Weil du Burgenländer bist und die Oberösterreicherin eigentlich. Und ja, wir starten direkt rein. Ich starte meinen Podcast eigentlich immer mit drei Wörtern, die ich dir jetzt geben werde. Und du sagst mir einfach das Erste, was dir dazu einfällt. Ganz egal, ob das jetzt ein Gefühl ist oder ein Satz oder was auch immer. Das erste Wort ist Freiheit.
Ist für mich brutal wichtig und ich glaube, das Streben der Menschheit, ja.
Dann das Wort Glück.
Verbinde mit dem Wort Freiheit, weil Glück, wie wir in der Ausbildung gelernt haben, nur entstehen kann, wenn man einen Kontrast dazu hat, also einen Gegensatz, Unglück. Und deswegen würde ich sagen, so wie es zurzeit bei mir ist, dass ich sehr, sehr glücklich bin, aber auch nur deswegen, weil ich auch weiß, was Unglück bedeutet. Ja.
Und das dritte Wort ist Zufall.
Zufälle gibt es bei mir nicht.
Okay, magst du es kurz erläutern?
Weil Zufall ist für mich ein Begriff, es ist wie wenn da was zufällt. Ich glaube gar nicht an Zufälle, ich glaube, dass im Leben sehr, sehr viel bestimmt ist oder in eine Richtung geht und wir Menschen immer wieder Dinge vor uns sehen, hören, Erfahrungen haben, und entweder man nimmt diese wahr oder nicht. Und viele haben immer gesagt, so während meiner Profifußballkarriere, du hast Glück oder es war Zufall, dass dich dort damals der Trainer von der Kampfmannschaft gesehen hat. Ich sehe das nicht so, es war einfach ein Zeitpunkt und ein Ort. Nicht einmal der richtige, sondern einfach ein Zeitpunkt und ein Ort. Und deswegen habe ich schon lange aufgehört, an Zufälle zu glauben.
Ja, bin ja bei dir. Okay, dann steigen wir da direkt drauf ein, was du kurz angeteasert hast, und zwar Profifußball. Und ich glaube, einige kennen dich, einige vielleicht nicht. Ich habe mit Fußball sehr wenig am Hut, bis auf FIFA zockt früher mit meinem Bruder. Deswegen habe ich die damals auch nicht erkannt jetzt in der Ausbildung, was vielleicht dann nicht so schlecht gewesen ist, weil es unbeschriebenes Blatt für mich gewesen ist. Ja, deswegen stell dich gerne mal vor mit allem, was dir wichtig ist, dass man über dich weiß, für alle, die dich noch nicht kennen.
Aber kurz möchte ich da vorne was einwerfen, weil du hast, wie gesagt, ob das ich Fußballer bin, hast du schon dein Bild von mir gemacht.
Damals, wie du das erwähnt hast. Das stimmt.
Aber ja, ich habe da dann vielleicht eh gesagt, dass viele, viele Meinungen über Fußballer haben, aber glaube, dass jeder Mensch trotzdem einzigartig ist. Mhm. Und ja, mit dem möchte ich das auch abschließen, weil ich glaube, wir werden im Laufe des Gesprächs näher auf gewisse Dinge eingehen. Mhm. Ja, ich bin der Patrick Farkas, ich bin 33 Jahre alt, war 15 Jahre lang Profifußballer, habe das zum Teil geliebt, aber irgendwann ist der Punkt gekommen im Leben, wo ich mir gedacht habe, es muss mehr geben als nur Fußball. Und dann habe ich mich eben für die Ausbildung als Lebens- und Sozialberater entschieden. Mhm. Und habe mich dort das erste Mal selber wiedererkannt, mhm. weil das war schon so ein Drängen in mir, herauszufinden, wer bin ich wirklich. Mhm. Und dieser Frage bin ich dort extrem nahe gekommen. Ja, und seitdem dreht sich vieles um Mindset, selbstbestimmt leben, freiheitsliebend, mhm. Und das ist jetzt der Weg, den was ich eingeschlagen habe. Und ansonsten zu meiner Person, ich bin ein sehr, sehr guter Zuhörer. Ich beobachte sehr gerne Leute, warum mhm. sie Dinge tun, die sie gerade tun.
Kann ich bestätigen.
bin sehr reflektiert mhm. und ja, das ist einfach einmal kurz zusammengefasst so. Mein Leben, ja.
Jetzt klingt es ja so, als warst du Profifußballer 15 Jahre, das war ganz cool und dann hast du dir gedacht, okay, passt, jetzt mache ich was anderes. Aber so schaut es meistens nach außen hin aus. Aber ich kann mir vorstellen, also ich tue es so, als ob ich es nicht wüsste, ich weiß es ja eh, aber trotzdem auch vielleicht andere Zuhörerinnen können sich vielleicht vorstellen, dass der Weg nicht immer so rosig gewesen ist und dass es vielleicht Momente gegeben hat, wo es nicht nur das fröhliche Fußballerleben war, sondern auch die Schattenseiten. Was waren denn bei dir so die Punkte in deinem Leben, wo du sagst, da war das größte Tief oder das tiefste Tief, aber auch der höchste Wachstum da?
Im Leben ist ja, geht ja nicht immer nach oben oder nach unten, ist ja wie wirklich auf einem Aktienmarkt, wo es rauf und runter geht. Mhm. Und bei mir war es wirklich so, ich habe meine ganze Jugend geopfert, was ich nie bereut habe, weil ich einfach, seitdem ich klein war, einen Traum gehabt habe, nämlich Fußballprofi zu werden. Und für den Traum habe ich wirklich alles gegeben, also tagtäglich. Bin nie fortgegangen in der Jugend, wenn ich fortgegangen bin, selber mein Auto gefahren. Mhm. Habe schon extrem früh viele innere Kämpfe mit mir selber geführt.
So was für Kämpfe?
Wie wenn ein Teufel auf der linken Schulter sitzt und ein Engel auf der rechten. Mhm. Das können wir machen, das ist gut. Nein, doch nicht. Was willst du überhaupt? Habe mich sehr, sehr viel mit den Themen schon früh beschäftigt. Mhm. Habe auch extrem früh, ich glaube mit 14, das erste Buch gelesen, ein Selbstfindungsbuch, mhm. Sorge dich nicht, lebe. Mhm. Habe mir da einfach ein paar Sachen rausgepickt und gemerkt für mich. Und irgendwie habe ich in mir selber drinnen gewusst, dass ich zu was Höherem befugt bin. Und das hat mich nie loslassen. Zum Beispiel bei Familienfeiern habe ich immer da gesorgt, dass die Stimmung gut ist. Mhm. Habe viel mit den Kindern gespielt und habe einfach für gute Laune immer gesorgt. Und am Platz war ich einfach so eine Führungspersönlichkeit. Ich kann mich noch gut zurückerinnern, das erste Mal, wie ich die Kapitänschleife bekommen habe, mit 18 damals, extrem Verantwortung übernommen und habe mir aber dann immer so, nachdem ich Ziele, was ich mir gesetzt habe, erreicht habe, gleich am nächsten Tag gefragt, was jetzt? Mhm. Warst du das oder nicht? Also erster Meistertitel mit Salzburg, gleich am nächsten Tag, was jetzt? Mhm. Dann Cup-Sieg als Ziel gesetzt, dann habe ich den erreicht, was jetzt? Ein Champions-League-Einsatz, das war so. Ich habe viel zu sehr, und das ist das Einzige, was ich so richtig eigentlich bereue, wenn ich mal so sagen darf, dass ich die Momente nicht so sehr genossen habe, wie es eigentlich sein hätte sollen. Mhm. Sondern im Fußball war es halt so, du bist halt wirklich getrieben vor Konkurrenzkampf und von einfach funktionieren, dass ich mir dann gedacht habe, im Nachhinein, nach meiner Karriere, schade, dass ich das nicht mehr ausgekostet habe. Mhm. Und bis zu dem Moment eben mit dem Schlaganfall, das was mich dann wirklich am Boden der Realität zurückgeholt hat.
Wie alt warst du da?
Das war 2019, da war ich 27.
Ja.
Da habe ich mir dann das erste Mal, das hat mich so ein bisschen aus meinem Hamsterrad, das was ich mir selber gebaut habe, einfach zu funktionieren und immer weiterlaufen und weiter, höher, schneller, weiter. Das habe ich dann das erste Mal so aus dem Hamsterrad herausbuxiert und ich wollte dann dort da auch nicht mehr einsteigen.
Mhm.
Und dann habe ich begonnen eben, mich umzusehen und dann bin ich eben zu dieser Ausbildung gekommen und bin sehr, sehr dankbar dafür. Und wenn ich Leuten was mitgeben möchte, ist einfach, wie gesagt, das Leben. Am Anfang habe ich mir gedacht, warum ist genau mir der Schlaganfall passiert.
Mhm.
Da war ich gerade wirklich in der Blüte meines Fußballerseins. Mhm. Da hat alles funktioniert, da war ich Stammspieler. Hätte in der Champions League von Anfang an gespielt und dann passiert mir das. Aber das Leben zeigt dir oft so die Richtung, für die du eigentlich bestimmt bist. Und entweder du schaust dorthin, oder du schaust weg. Und bei mir war es am Anfang so, ich habe weggeschaut, ich bin wieder sofort Zug eingestiegen in das Hamsterrad, noch für kurze Zeit, weil ich es jedem beweisen wollte, habe mein Comeback gearbeitet. Und 6 Monate später habe ich das dann auch gegeben. Aber es hat mich dann nicht mehr so erfüllt.
Mhm.
Das hat sich was verändert gehabt seitdem. Ja, und dann habe ich eben den Weg gesucht, mich selber mal zu finden.
Mhm.
Und das möchte ich jetzt anderen Leuten ermöglichen oder weitergeben.
Das ist ja eigentlich, also auch wenn man weiß, ich habe in der letzten Podcast-Folge darüber geredet, auch wenn man weiß, dass der aktuelle Zustand nicht mehr gut ist, ist es extrem schwer, in eine Veränderung zu gehen. Nicht nur aus Angst, sondern weil man ja einen Teil loslassen muss. Also man muss ja eigentlich ein altes Ich gehen lassen, um überhaupt ein neues Ich zu ermöglichen. Wie schwer war das für dich? Also jetzt, ich hab schon sehr viel mitgekriegt natürlich, aber wie schwer war diese Überwindung tatsächlich vom Profifußball jetzt wegzugehen und diese 15 Jahre im Endeffekt, es fühlt sich ja so an, hinter dich zu lassen und komplett einen anderen Weg einzuschlagen?
Ja, brutal schwer. Also ich glaube, das ist eine der schwersten Aufgaben im Leben und das kann man nicht einfach sagen von heute auf morgen. Das ist ein Prozess. Und bei mir war es so, wie ich den Sinn gesehen habe in der Ausbildung oder den Sinn für mich oder wer ich wirklich bin, wenn du mit dem Dingen einmal beschäftigst, und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, dann findest du kennst das ja schon von mir, einfach dein Second Mountain. Mein First Mountain war der Profifußball. Und der war gut, weil dadurch habe ich Durchhaltevermögen, Ehrgeiz, Wille, Mut bewiesen.
Mhm.
Und dann ist eben das mit dem Schlaganfall passiert, also das Umdenken hat stattgefunden. Ich war in der Talsohle, war dort ein bisschen orientierungslos, wenn ich ehrlich bin. Habe nicht gewusst, was soll ich wirklich machen mit meinem Leben oder was ist eigentlich meins. Und dann habe ich eben die Ausbildung gefunden und dann habe ich mich am Weg zum Second Mountain begeben. Und ich bin noch immer auf dem Weg, weil dort gibt es kein Ziel, dort ist einfach der Weg, das Ziel und dann gehe ich einfach gerade und da kommen immer wieder neue Herausforderungen, aber durch jede Herausforderung lernt man und das macht mich stärker, das holt mich aber auch immer wieder mehr zurück zu mir, auch die Menschen, was ich begegne, auch das heute mit dir oder so, da bin ich einfach extrem dankbar dafür. Und ich habe ja auch nach meiner Fußballerkarriere 2 Jahre lang einen Bürojob gehabt und habe einfach auch gemerkt, so, was so wirklich so Themen in alltäglichen Bürojobs sein und das einfach wirklich Kommunikation oder das sich ausdrücken oder auch teilweise verstecken, das sage ich lieber nicht, weil das kann ja auf mich zurückfallen.
Mhm.
Das ist mir dort alles erst so richtig bewusst worden. Weil im Fußballleben war es so, da hast du eine Blase aufgebaut und in der Blase hast du gelebt.
Ja.
In der Blase, ich glaube, das kennen viele Menschen, willst du viele Dinge mit dir selber klar machen, auch deine Emotionen nicht nach außen zeigen.
Mhm.
Ich habe extrem oft im Fußball eine Maske aufgesetzt, weil man dachte, boah, heute ist nicht mein Tag, aber dann kommst du rein in die Kabine, setzt ein Lachen auf und tust so, wie alles gut war. Aber ich finde, da verliert man sich selber dann, weil du weißt dann nicht mehr, wann du eine Maske aufsetzt und wann du keine umhast.
Wie hast du das dann gemerkt, dass du nimmer erkennst, ob das jetzt eine Maske ist oder nicht?
Weil ich es so oft und so lange gemacht habe. Mhm. Mir extrem schwer dann für mich selber herauszufinden, so, was ist jetzt wirklich gerade mein emotionaler Zustand? Mhm. Muss jetzt einfach nur funktionieren oder kann ich einfach so sein, wie ich bin? Mhm. Und ich habe es dann so gemerkt, so bei Trainings oder Spielen, wenn mir viel gelungen ist, habe ich gewusst, okay, ich bin wirklich in dem Zustand, wo ich gerade sein möchte. Mhm. Und wenn da was nicht gelingt und du trotzdem ein Lächeln oder das überspielst, dann merkst du eigentlich relativ schnell, das bin gerade nicht ich heute, mhm. weil mich eben viel beschäftigt, viele Glaubenssätze, Muster, Wertekonflikte. Und ich finde, wenn du den überspielst und nicht zulässt, dann verlierst du dich selber. Und mhm. das habe ich zeitlang gemacht. Ja. Mhm.
Das sind eigentlich zwei Themen, die viele Menschen haben, nur in einer vielleicht viel, 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 viel verstärkteren Form bei dir. Gewesen, glaube ich. Also das eine ist ja, ist es nicht irrsinnig schwer im Fußballbereich oder im Sportlerbereich, aber ich glaube gerade im Fußball, weil ich glaube, es gibt ja auch extrem viele Fußballer, die vielleicht homosexuell sind und das niemals sagen dürfen oder könnten, geschweige denn von Emotionen auszusprechen, wie es du jetzt machst. Wie schwer war das? Also ist das eine Thema, bleiben wir mal bei dem, wie schwer war das eigentlich so emotional zu kommunizieren oder so einen anderen, komplett einen anderen Weg einzuschlagen, weil Fußball und Coach könnte eigentlich gegensätzlich ja nicht sein, ohne dass du dir dabei denkst, boah, was denken sie jetzt die anderen, wie kommt das rüber, weil ich glaube, das ist so ein riesen Thema heutzutage, dass man nicht in die Veränderung gehen kann aus Angst, was andere denken könnten oder weil das Umfeld, in dem Fall Fußball, überhaupt nicht dazu passt.
Da kommt mir gleich ein Bild in den Sinn, nämlich bei dir beim Trainerabschluss, ja. wie du das mit dem Schleier, mit dem Nebel erzeichnet hast, mhm. wo du deine wahren Werte oder deine wahren Glaubenssätze nicht erkennst, weil du eben gerade das, was du gerade jetzt fühlst, denkst, du verschleierst das. Mhm. Es ist alles, also jedes Potenzial, was in dir schlummert, ist ja schon da. Mhm. Und bei mir war es so, ich habe hin und wieder schon gemerkt, so, wenn es nicht gelaufen ist im Fußball, dann habe ich die Mannschaft zusammengeholt und habe so eine Art Vortrag gehalten, wo ich es wieder daran erinnert habe, wie wichtig es ist, dass wir als Mannschaft agieren, habe es probiert zu motivieren und alles. Das heißt, der Coach ist schon zum Teil in mir geschlummert.
Ja.
Nur mir war das nicht bewusst.
Ja.
Und eben durch die Ausbildung habe ich dann gelernt oder die Möglichkeit gehabt, eben den Schleier verschwinden zu lassen. Mhm. Bin näher wirklich zu meinem Seinszustand, zu dem, was mich wirklich bewegt, gekommen. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach der Schlüssel für das alles. Ich glaube, jeder Mensch hat durch seine Biografie, was er hat, mhm. Weiß er eh schon, das ist eh schon vorher bestimmt, was er machen möchte. Mhm. Aber durch die ganzen Eindrücke, was man von außen kriegt, von Mama, Papa, vom Umfeld, wird das unterdrückt oder dann einfach verschleiert. Es ist nicht sichtbar.
Aber hast du nie Angst gehabt, was jetzt die Kollegen denken zum Beispiel, wenn du jetzt plötzlich komplett eine andere Richtung einschlagst oder wenn du über Emotionen sprichst?
Am Anfang brutal. Mhm. Aber das ist auch wieder so, was von der Gesellschaft abhängig ist, das Denken, was andere über mich denken. Mhm. Also, dass man denen mehr Wert gibt, als das, was man eigentlich gern sagen möchte. Mhm. Du hast das ja schon richtig angesprochen. Hin und wieder gibt es wirklich Spieler, die sich outen oder auch sagen, dass sie Burnout haben oder so. Es wird immer mehr, mhm. weil ich glaube, sie werden dazu gedrängt, weil sie es irgendwann nicht mehr aushalten. Mhm. Und genauso war es bei mir. Irgendwann habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten, der Fußballer zu sein oder einfach nur zu funktionieren. Und dann musst du mutig sein, mhm. die Entscheidung treffen für dich, deine Komfortzone zu verlassen und wirklich etwas Neuem die Chance zu geben. Mhm. Und das finde ich brutal spannend, weil ich habe mir wirklich gedacht, wie ich Fußballer war, dass mein Leben schön ist, dass ich glücklich bin. Mhm. Und wenn ich das vergleiche, so wie es heute ist und wie Dinge heute bei mir laufen, würde ich das ganz anders sehen. Mhm. Weil ich eben der René hat das immer gesagt, sich dehnen, weil ich mich extrem gedehnt habe und am Rande der Komfortzone ist natürlich Angst dabei, mhm. Aber wenn das, was du willst, größer ist wie die Angst, dann wird es zum Mut. Und wenn du mutig bist, dann kannst du einfach wirklich das, was schon lange in dir schlummert, verwirklichen.
Ja. Der René ist übrigens der Ausbildungsleiter.
Genau.
Falls, ich meine, ich habe eh, also René war auch im Interview vor einem Jahr, glaube ich, ungefähr. Falls das jemand noch nicht gehört hat von der Rock Akademie. Ja, voll. Also sehe auch absolut. Wie war das bei dir dann der Beweggrund? Weil oft ist es bei Menschen so, sie gehen in die Veränderung aus eigenen Intentionen und aus einem Punkt, der eigentlich nicht schlecht ist. Ich sage oft, ist es der leichtere Punkt zu sagen, ich verändere mich, es läuft zwar gut, aber ich will jetzt was anderes. Oder sie kommen aus so einem derartigen Schmerz raus, dass man sich die Frage stellt, wo ist der Schmerz jetzt größer, in der Veränderung oder im derzeitigen Zustand? Das war bei dir dann wahrscheinlich Zweiteres, oder?
Genau, also in meiner größten Krise hat eigentlich die Veränderung stattgefunden, weil das war, glaube ich, 1,5 Jahre nach meinem Schlaganfall bin ich in die Schweiz, weil ich wollte unbedingt noch das Ausland sehen und das war Kindheitsziel, dass ich sage, ich möchte einmal im Ausland spielen. Mhm. Und das habe ich mir auch noch erfüllt gehabt, also das heißt, ich habe wieder ein Ziel abgehakt, was mich überhaupt aber nicht erfüllt hat, sage ich mal. Aber die Schweiz war deswegen so wichtig, weil ich bin ein extremer Familienmensch. Mhm. Ich bin rausgegangen aus meiner Komfortzone, bin alleinig in die Schweiz gegangen. Mhm. Und mir ist das überhaupt nicht gut gegangen. Mhm. Aber genau in der Phase fängst du dich an, wirklich mit dir selbst zu beschäftigen. Mhm. Und ich weiß noch genau, es war ein Tag nach dem Training, bin in die Wohnung gekommen. Ich habe nicht einmal Licht auftrat, habe mich auf die dunkle Couch gesetzt. Mhm. Und dort ist so dieses Warum für mich entstanden, was für mich brutal wichtig ist, so wer willst du sein ohne den Fußball oder wer bin ich eigentlich? Mhm. Das hat mich seit diesem Abend dort, wo ich alleine gesessen bin, wo mir auch die Tränen zum Teil runtergekullert sein, nicht mehr loslassen. Mhm. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, ich glaube, den Punkt haben schon viele Menschen gehabt und entweder du lässt das nicht zu, und kommst wieder in dein altes Muster, das heißt, du spielst weiter Fußball und tust so, heile Welt, es passt eh alles und verdrängst es wieder. Oder du gehst wirklich in den Schmerz rein, veränderst dich, irgendein Teil von dir wird vielleicht sogar überspitzt gesagt sterben, aber mach Platz für was Neues.
Ja.
Und das war bei mir dann der Fall. Ja.
Ja. Wenn du sagst, mit dir selbst beschäftigen, weil das ist ja so ein gängiger Begriff mittlerweile schon, ja, beschäftigt dich einfach ein bisschen mehr mit dir selber. Und da gibt es ja hunderttausende Herangehensweisen. Also die einen gehen spazieren, die anderen gehen meditieren. Mhm. Der dritte macht der Schweige-Retreat, keine Ahnung, wir wollten Shaolin-Retreat machen, das müssen wir übrigens noch machen. Mhm. In der Schweiz sogar, gell? Wie schaut das bei dir aus?
Bei mir ist einfach so extrem, sich hinzusetzen und einfach mal bewusst zu machen, was läuft gut in meinem Leben, was läuft nicht so gut in meinem Leben. Einfach, ich verbinde das extrem mit einem hohen Maße an Reflexion. Mhm. Das mache ich auch nicht wöchentlich, aber einmal im Monat, dass ich mich hinsetze und schaue, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, wo kann ich ansetzen. Und ich kann wirklich Leuten nur empfehlen, dass bei den Dingen, was nicht gut laufen, einfach genauer hinschauen. Mhm. Warum ist das nicht gut gelaufen? Weil dort entsteht meistens etwas Neues. Weil bei mir war nämlich so, im Fußball, wenn es gut gelaufen ist, waren die ganzen Schulterklopfen, haben gesagt, boah, ich hab's gewusst, dass du das schaffst und gratuliere und ich habe immer schon an dich geglaubt und alles. Mhm. Aber wenn es nicht so gut gelaufen ist, waren auf einmal die Menschen nicht da und haben gesagt, du schaffst das wieder da auf oder so. Das heißt, da war ich oft mit mir alleinig und ich wollte nicht, dass das ein Muster für mich wird, dass ich sage, es ist normal, dass ich da alleinig bin. Mhm. Deswegen habe ich dann Dinge unternommen, wo ich gemerkt habe, und nicht einmal mich ablenken, ich bin bewusst dann in den wieder mal Schmerz reingegangen und dachte, warum habe ich dieses Match oder diesen Vortrag nicht so gut gehalten wie den vorherigen. Und damit erkennst du dann ein Muster oder du weißt, du musst eine Rolle einnehmen oder in der Ausbildung haben wir gelernt, einen Anker setzen, dass du den Zustand wieder schnell abrufen kannst. Und im Fußball spricht man immer vom Flow, dass du schnell in den Flow reinkommst und dann machst du Dinge, ohne nachzudenken. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wenn du wirklich nicht viel nachdenkst bei dem, was du tust, dann machst du einfach. Und genauso war es bei mir, bei den Vorträgen, wo ich wirklich gut meinerseits gut war, oder auch bei den Spielen, wo ich erfolgreich war, oder wo wir Meisterschaften gewonnen haben. Jedes Mal, wenn ich diesen Zustand erreicht habe, habe ich gewusst, heute kann mich keiner aufhalten.
Ja. Ja. Das Zweite, was mir vorher noch eingefallen oder aufgefallen ist, ist, du hast 15 Jahre als Profifußballer gespielt und dann halt die Ausbildung gemacht, aber dazwischen war ja noch dieser Bürojob für 2 Jahre. Und ich glaube, dass viele Leute immer Angst haben, einen Rückschritt zu machen. Und ich glaube, wenn man auf so einen hohen, also ich meine, es kann eh sein, dass es bei dir anders gewesen ist, aber wenn man auf so einem hohen Protest jetzt, sage ich mal, ist, weil Profifußball, und dann aber in einen Bürojob geht, war das für dich eine Überwindung zu sagen, ich gehe da jetzt einen Schritt zurück, oder war das für dich ein Schritt nach vor?
Nein, es war für mich einfach ein Schritt. Es war nicht nach hinten oder nach vorne, weil das ist einfach, viele Menschen glauben einfach, sie gehen einen Schritt nach hinten und nehmen Anlauf, um dann etwas besser zu schaffen oder schneller weiterzukommen und so. Aber ich finde, ich bin einfach in Bewegung geblieben. Also Schritt für Schritt. Also ich habe gewusst, nach dem Fußball, ich habe gut verdient, aber nicht so gut, dass ich gewusst habe, ich habe ausgesorgt. Und dann habe ich den Bürojob einfach angenommen und habe dort einfach so wie im Fußball versucht, mein Bestes tagtäglich zu geben. Und das, glaube ich, kommt es einfach darauf an. Also ich war einfach so sehr selten Tage gegeben, wo ich gemerkt habe, das ist nichts für mich, weil ich es einfach angenommen habe. Und das war eine Tugend, die ich mir beim Fußball anerlernt habe, auch wenn es nicht gut läuft, weil ich war verletzt, habe Kreuzbandriss gehabt und alles, habe da auch ein Jahr nicht gespielt, aber ich war immer einer, der was zum Training gekommen ist. Und wenn ich schon zum Training komme, und das ist das Gleiche, wenn du schon in die Arbeit gehst, warum gibst du da nicht dein Bestes? Weißt du, auf der hat ja das Leben wenig Sinn. Und das war immer mein Ansatz, und der ist entstanden damals, auf der Baustelle, wo ich da die Stufen raufgegangen bin und immer oben geschworen habe, wenn ich es schaffe, Profifußballer zu werden, dass ich jeden Tag mein Bestes gebe und ich mich immer wieder an diesen Moment erinnert. Und dann war es wirklich so, dass ich dann beim Kreuzbandriss ein Jahr nicht gespielt habe und dann im Cupfinale hat sich unser damaliger Kapitän verletzt und dann habe ich die Chance im Cupfinale bekommen, aber nicht, weil der Trainer mich immer eng hat, sondern weil der Trainer meine Leistungen im Training honoriert hat und gesagt hat, du spielst von Anfang an. Und da haben wir dann gewonnen und seitdem war ich dann wieder Stammspieler.
Ja. Magst du die Geschichte, also ich kenne die Geschichte vom Trainer, wir haben ja nicht nur, also naja gut, LSB haben wir mehr oder weniger gemeinsam gemacht, weil es haben sich ein paar Kurse überschnitten. Aber den Trainer sind wir ja gemeinsam gegangen eigentlich. Und da kenne ich die Geschichte schon mit der Baustelle. Magst du noch mal kurz erzählen?
Gerne, ja. Es war einfach der, ich nenne ihn einfach immer Baustellenmoment, weil viele haben das dann verwendet von der Baustelle in die Champions League oder sowas. Aber für mich war es einfach ein prägender Moment, und zwar habe ich die Schule abgebrochen, weil ich einfach extrem schlecht war beim Lernen, immer extrem schwer dann. Und meine Mutter hat das dann auch irgendwann gesehen, dass ich, wenn ich aufgewacht bin, am Kachelofen wieder eingeschlafen bin und ich einfach wirklich nicht zusammengekommen bin, weil wir ich extrem früh 5-mal Training gehabt in der Woche plus ein Spiel. Habe wenig Freizeit gehabt in meiner Jugend, weil wirklich sich alles um den Fußball draht hat. Und dann habe ich meine Mama so weit geschafft gehabt, dass sie gesagt hat, okay, ich kann die Schule abbrechen, aber ich muss ja eine Lehre machen, was natürlich für mich komplett sinnvoll war,
ja,
weil ich ja beim Profifußballverein erstens mal und zweitens ja, ein bisschen arbeiten und dann Fußball spielen, das hat für mich gut gepasst. Und der Baustellenmoment war derjenige, wo ich dann ein Praktikum gemacht habe in dieser Lehre. Und dann bin ich halt um 5 in der Früh aufgestanden, es war stockfinster. Meine Zimmerkollegen haben noch geschlafen. Und ich bin halt zuerst zu dem Praktikum hingegangen. Wir haben alles eingeräumt und dann sind wir mit der Bridger, das ist so ein Auto mit einer großen Ladefläche, sind wir dann nach Wien rausgefahren. Und ich war davor, glaube ich, erst ein oder zweimal in Wien. Also fast noch nie. Und dann sind wir dort halt angekommen. Und für mich war das das größte Gebäude, was ich zum damaligen Zeitpunkt in meinem Leben gesehen habe. Es war ein Rohbau, 60 Stockwerke. Ja, meine Aufgabe war es, einfach den Hilti-Koffer und die Werkzeugkiste ganz auf zum tragen, weil wir haben dort eine Lüftung montiert. Und also dort die Stufen raufgehen, sind halt immer wieder die Dinge in meinem Kopf herumgeschwirrt, was meine Mama gesagt hat, ich soll die Schule weitermachen und Profifußball, das klingt zwar schön, aber das ist so schwer zum Erreichen. Und ungefähr so nach ein paar Stufen oder so habe ich aber mein State, also mein Zustand geändert, weil ich mir gedacht habe, hey, was willst du eigentlich wirklich? Und ich will Profifußballer werden. Und ich habe den Job nur angenommen oder dieses Praktikum oder diese Lehre, eben um näher zu einem Profifußballverein zu kommen. Und habe ich dann halt zusammengerissen, habe einfach zwei Stufen auf einmal genommen, um so schnell wie möglich oben zu sein. Und habe immer wieder mal vorgesagt, alles für meinen Traum. Und als ich oben angekommen bin, komplett erledigt, voller Schweiß und habe mich dann auf die Werkzeugkiste gesetzt und dort habe ich mir eben ein Versprechen gegeben. So, wenn ich schaffe, Profifußballer zu werden, dass ich jeden Tag alles geben werde. Und dort ist so, ich will nicht sagen mein Warum entstanden, aber so irgendwas ist entstanden dort, wo ich gesagt habe, für das lohnt es sich. Weil ich war danach auch noch oft auf Baustellen, aber das war so ein prägender Moment für mich, wo ich gesagt habe, die Extrameile zu gehen, was viele immer hören, einfach die Dinge mehr zu tun als andere, dass du es schaffst, dorthin zu kommen, wo andere nicht hinkommen. Und drei Wochen später war es dann wirklich so, dass dann der Trainer angerufen hat von den Profis, dass ich dort mittrainieren darf.
Ja, sehr nice. Ich kann mich erinnern, wie du es beim Trainer auf der Bühne erzählt hast, mit sehr viel Emotion natürlich. Das war ja die Aufgabe. Aber die Geschichte bleibt auf jeden Fall hängen, glaube ich auch. Glaubst du, dass man immer die extra Meile gehen muss, um weiterzukommen?
Nein.
Nein?
Nein. Und zwar aus folgendem Grund, weil es ist einfach so ein Begriff, 1% mehr machen oder extra Meile gehen, weil ich glaube, jeder geht einfach seinen Weg. Und für mich war die extra Meile, was ich mir so gedacht habe im Fußball immer, ich bin nach dem Training oder nach einem Match, wenn wir heimgekommen sind, sehr spät bin ich noch in die Kraftkammer runtergegangen, weil ich einfach wollte, dass mein Körper stabiler wird und besser funktioniert. Aber in Wahrheit habe ich das einfach nur gemacht, eben, dass mein Körper stabiler wird und besser funktioniert. Das heißt, die extra Meile oder die 1% mehr, was ich gegeben habe, war einfach nur in meinem Kopf. Ich habe das ja eigentlich nur gemacht, eben, dass ich meine Leistung bringen kann und funktionieren kann. Und ich glaube, dass vielen Menschen so ähnlich geht, weil wenn du die ganzen Leute hernimmst, die sehr erfolgreich waren sein, und du hörst so, die haben in der Garage, so wie Apple in der Garage angefangen, das zu programmieren, oder dann klingt das zwar sehr heldenhaft, sage ich mal, aber ich glaube, dass es viele andere gibt, die was genauso angefangen haben und dort halt nicht so erfolgreich waren sein und die Story nicht so publik geworden ist, wie das zum Beispiel. Und es geht einfach nur immer darum, was ist dein Warum? Warum machst du das, was du gerade machst? Weil wir haben ja in der Ausbildung auch beide gelernt, wer ein starkes Warum hat, erträgt fast jedes Wie.
Ja.
Und ich finde, um das geht es eigentlich. Und nicht, ob du jetzt 1% mehr machst oder eine Stunde länger arbeitest wie die anderen, sondern dass du das, was du machst, mit Sinn und mit so einer Stärke machst, dass du sagst, ich gehe in schlechten Zeiten auch weiter.
Ja, absolut. Wir haben ja, oder fangen wir so an, ich habe mein 12-Wochen-Programm. Mein Gruppenprogramm. Und da geht es ja darum, dass man sein Warum findet und sein Purpose und in diese Richtung ein bisschen mehr Klarheit bekommt. Und ich kriege, also die meistgefragte Frage ist ja, geht das überhaupt in 12 Wochen? Jetzt haben wir uns das erste Mal gesehen im TFP. Das waren 10 Tage. Würdest du sagen, dass sie in 10 Tagen so viel verändern kann? Oder wenn du jetzt zurückblickst auf den TFP, wie es bei dir gewesen ist, wie groß war dort für dich der Veränderungsprozess?
Jein. Sage ich jein, weil da kommt wieder das Umfeld sehr, sehr zum Strahlen, finde ich. Mhm. Weil wir waren dort in einem Umfeld, so, wo jeder so nach Veränderung strebt hat. Ja. Und ich glaube, da können dann Dinge entstehen, die was so in einem anderen Umfeld nicht entstehen können. Mhm. Also, wie gesagt, wir haben uns dort ja kennengelernt und wir haben auch ein paar Übungen zusammen gemacht. Mhm. Und ich glaube, wenn beide in die gleiche Richtung denken oder einfach auch das ausstrahlen, dann kann man es einfach mehr fallen lassen.
Ja.
Und danach war es aber eben schwierig, eben weil du in deinen Alltag wieder kommst und da prasseln halt Dinge auf dich ein, wo mir die Eltern dann gefragt haben, was hast du bei der Ausbildung gemacht? Ich habe es ihnen probiert zu erklären, das kannst du aber nicht, weil sie nicht selber dort dabei waren.
Ja.
Ich kann mich auch erinnern am letzten Tag vom TFB, wie wir das gegenseitig am Rücken geschrieben haben, was wir über den anderen denken und was wir sie wünschen. Und du weißt das eh, wie ich das gelesen habe, sind mir die Tränen gekommen, weil da sind Dinge umgestanden, wo ich dachte, hey, fremde Leute, was ich 10 Tage kenne, schreiben so was auf, wie du bist mein Held und du wirst deinen Weg gehen und alles. Das war so für mich so Neuland, so ein bisschen. Und das sind einfach Dinge, die haben sich bei mir so eingeprägt oder eingebrannt. Aber es war dann schon sehr, sehr schwierig, das im Alltag so weiter fortzuführen. Mhm. Und deswegen finde ich es auch brutal wichtig, wenn man sich mit den Menschen dann auch öfter hört oder so, ja, wie wir jetzt da zusammen sitzen und über Dinge quatschen, weil das motiviert einen dann wieder. Mhm. Und das finde ich so ähnlich ist bei dir wahrscheinlich im Gruppenprogramm. Also wenn Absolut. Du wirklich eine Base schaffst, wo du sagst, du kannst einschreiben, wenn dich was belastet und das, dort wirst du gehört, gesehen. Das finde ich einfach so schön. Ja,
ja, ist im Endeffekt auch das, was ich immer wieder erkläre, die Energie und die Power von einer Gruppe, weil da sind 6 bis 8 Leute drinnen, die dieselben Struggles haben, dieselben Ziele haben und den Raum haben, darüber sprechen zu können für 3 Monate lang. Mhm. Und natürlich viel, viel gepflanzt wird, plus sie natürlich im Nachgang dann weiterhören können. Aber das mit dem Umfeld sehe ich auch so. Da gibt es ja auch dieses schöne Beispiel, wenn eine Blume nicht gescheit wächst, dann sagst du, die Blume ist jetzt schuld dran, sondern das Umfeld und du topfst das halt einfach um. Mhm. Setzt das woanders hin und auf einmal blüht die sofort. Hast du viel Umfeld geändert?
Also davor möchte ich noch gerne was ansagen. Du musst einfach den Prozess vertrauen. Mhm. Weil ich finde, es ist einfach schwierig, wenn du, so wie bei mir war, wie ich die Ausbildung begonnen habe, glaube ich, war ich Anfang 30. Mhm. Und es hat ja aber auch 30 Jahre davor gegeben. Mhm. Und die kannst du nicht so von heute auf morgen in 10 Tagen einfach auslöschen.
Ja.
Da spielt das Ego eine große Rolle, da spielt die Selbstschutzmechanismen im Körper. Die ersten Jahre, wo da die Eltern viel eingeredet haben, was sie aber auch nur mit gutem Willen gemacht haben. Und das ist auch ein Prozess. Aber je mehr du in den Prozess vertraust oder je mehr positive Erfahrungen du machst, umso leichter ist es dann, wenn du dran bleibst, die ständig neu auszurichten oder sogar zu verändern. Mhm. Und das wollte ich einfach davor noch kurz sagen, weil das einfach brutal wichtig ist, weil viele denken sich, okay, ich fange das jetzt an, das ist Coaching-Programm, das ist 6 Monate und danach bin ich ein neuer Mensch.
Ja, absolut.
Es ist eine tägliche Arbeit daran.
Also Vertrauen ist ein riesen Stichwort, vor allem, weil Veränderungen sich nie gut anfühlen wird am Anfang. Mhm. Und das ist halt der Moment, wo die meisten sagen, es ist doch nichts für mich, weil es fühlt sich nicht gut an und es muss sich ja alles gut anfühlen. Aber wie du sagst, der Körper wehrt sich dagegen, weil der will halt im Gewohnten bleiben. Und das Gehirn genauso. Und es sind halt dann 2 starke Komponenten, die gegen eine Veränderung arbeiten, die eigentlich komplett gut tut. Mhm. Also ich glaube, alleine bei einem Kettenraucher, der weiß, rational ist das Beste, aufzuhören. Aber sein komplettes Sein wird sie dagegen wehren und dann raucht man halt wieder eine. Mhm. Zurück zur Frage mit dem Umfeld. Wie war das bei dir? Hast du das Umfeld stark ändern müssen, damit du wachsen kannst? Oder hast du es adaptiert? Oder wie bist du damit umgegangen?
War wieder ein Prozess, weil das natürlich hätte mein Umfeld gern sofort geändert danach. Mhm. Aber du bist halt in deiner Sippe oder in deinem Familiensystem. Mhm. Aber ich war wirklich schon einer, der was relativ früh ausbrechen wollte von dem. Mhm. Weil meine Eltern haben immer früher geglaubt, du gehst in die Schule, dann findest du Arbeit, dann arbeitest und mit 65 kannst du in Pension gehen und dann kannst du dein Leben genießen. Aber das ist, war nie das, was ich geglaubt habe. Oder ich wollte einfach herausfinden, da muss was anderes geben.
Ja.
Und Umfeld finde ich gut, gibt Rückhalt, gibt auch Sicherheit zum Teil, aber es begrenzt ja an vielen Dingen.
Mhm.
Und ich glaube, ich kann ein Lied davon singen, ich habe das eh vorher erzählt, da bin ich jetzt nach Wien gezogen, seit einem Monat.
Mhm.
Und umgib mich jetzt mit den Menschen, die was so erfolgreich sein, wie ich sein möchte.
Ja.
Oder die was mir einfach genau das geben, was ich gerade brauche.
Mhm.
Also ich habe mich wirklich von vielen Freunden getrennt, die was so, und auch gar nicht schlecht gemeint, da geht es ja gar nicht darum, die Freundschaft zu kündigen. Aber du merkst einfach, wenn du die veränderst oder wenn du jetzt einen Weitblick hast und anders denken anfängst, aber sie noch immer in anderen Mustern so gefangen sein oder das überhaupt nicht denken können, dann musst du Entscheidung treffen.
Mhm.
Und das ist für viele dann oft das Schwierigste.
Ja.
Zu sagen, okay, dann sind wir nicht mehr befreundet oder dann schreibt man einfach nicht mehr so oft oder sieht man sie einfach nicht mehr so oft. Ich habe das dann einfach richtig gemerkt, wie ich mich mit alten Freunden getroffen habe, dass man das mehr Energie gekostet hat, als man es eigentlich gegeben hat.
Mhm.
Und dann bist du an einem Punkt, wo du sagst, okay, du musst entscheiden, auch wenn der jetzt 10 Jahre dein Freund war, du wirst ja deinen eigenen Weg gehen. Und im Endeffekt, das klingt zwar brutal, aber musst du wirklich auf die schauen,
ja,
was tut dir gut, was tut dir am besten. Und deswegen habe ich jetzt auch den Schritt gewagt, dass ich sage, ich verlasse mein Zuhause im Burgenland und gehe nach Wien heraus, weil ich einfach da viel mehr Möglichkeiten sehe.
Mhm.
Und die Entscheidung war überhaupt nicht leicht.
Mhm.
Ich habe tagelang, nächtelang überlegt gehabt, aber ich wusste innerlich, ist das Beste für mich.
Ja. Und ich bin froh, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Rein aus Interesse, weil es ist eine Frage, wo ich mir selber oft die Frage stelle und noch nicht auf eine sehr, oder schon irgendwo auf eine Antwort gekommen bin, aber mich würde es interessieren, wie du das siehst. Und zwar, wir haben ja trotzdem dieselbe Ausbildung, denselben Ausbildungsweg und dementsprechend da wahrscheinlich ähnlich viel Know-how. Was würdest du sagen, ab wann ist es ein Muster oder ein Glaubenssatz und ab wann ist es wirklich so, wie es stimmt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich glaube an etwas, ich kann aber nicht differenzieren, ist das jetzt wieder ein Muster oder ein Glaubenssatz, wenn ich daran glaube, also auch wenn es was Positives ist, oder es ist wirklich gerade das Beste für mich, so zu denken?
Mhm.
Verstehst du die Frage?
Mhm.
Wie würdest du beantworten?
Wir haben ja beide den Ausbildungsweg gemeinsam gewählt und danach hast du ja andere Mentoren kennengelernt und ich andere Mentoren kennengelernt. Und bei mir ist so, durch den anderen Mentor, da war jetzt eine Ausbildung in Dubai, wo es um Reichtum gegangen ist. Und ich habe mit Reichtum immer so materielles Geld verbunden. Und der hat da eine richtig coole Metapher gesagt, weil er gesagt hat, du erkennst dein Muster, wenn du es so vorstellst, ich weiß nicht, ob du den Venom kennst, von Spider-Man, der böse Symbiont.
Ja.
Das Ego oder die Muster, die haben wir ja selber erschaffen.
Mhm.
Das heißt, was du selber erschaffen hast, kannst du selber wieder auflösen.
Mhm.
Und es ist so, wenn eine Kirchenglocken geläutet hat, dann ist der ja zum Teil wieder rausgegangen aus deinem, aus dem Körper oder aus dem Menschen, dem was er befallen hat.
Mhm.
Und ich glaube, ich verbinde die Kirchenglocke mit dem, mit sich selbst dich zu beschäftigen.
Mhm.
Weil je mehr du dich mit dir selber beschäftigst oder je reflektierter du bist oder je mehr Schleier oder Nebel du auflöst in dir, umso mehr erkennst du dein wahres Ich.
Mhm.
Und wenn du das machst, dann weißt du zu 100%, was ist jetzt ein Muster von dir oder ein Glaubenssatz.
Mhm.
Das kann dir kein anderer geben, das kann dir kein anderer nehmen.
Mhm.
Das ist eine Aufgabe von dir selber.
Mhm.
Und du weißt das und ich weiß, wir haben sehr, sehr viel in den Kindheitsjahren mitbekommen von Glaubenssätzen und Muster. Und die haben uns einfach geformt. Ich würde nicht heute da sitzen, so wie ich da sitze, wenn ich diese Kindheit nicht gehabt hätte. Und nochmal, komme ich zu dem Punkt zurück, dann schließt sich der Kreis. Deine Biografie ist deine Kraftquelle. Also alles, was du bis jetzt miterlebt hast, und da ist egal, ob muss jetzt nicht ein Schlaganfall so wie bei mir gewesen sein, aber jeder Mensch hat eine Erfahrung gemacht, was für ihn so schmerzhaft war, oder eine Trennung. Mhm. Und wenn du da den Schmerz zulässt oder in den Schmerz reingehst, dann findet eine Veränderung statt. Das Schlimmste ist, wenn du es nicht zulässt und den Fehler immer wieder wiederholst. Mhm. So wie ich gemacht habe im Fußball teilweise, wo ich schon früh begonnen habe, mit Dingen zu beschäftigen, aber in dem immer wieder rückfällig geworden bin. Ja. Auch nach meinem Schlaganfall, wo ich gesagt habe, nein, ich bin Fußballer, ich habe mich gesehen als Fußballer, das war aber mein Muster, was ich mir selber auferlegt habe, mein Venom. Und bin direkt nach dem Schlaganfall, habe Therapie angefangen und bin so schnell wieder zurückgekommen, weil sogar die Ärzte gesagt haben, ich würde noch aufpassen, weil die Ansteuerung vom Körper funktioniert noch nicht so gut und alles, aber das wollte ich alles nicht wahrhaben. Das ist bei mir da reingegangen und da rausgegangen. Mhm. Und dort, finde ich, musst du hinschauen.
Aber denkst du nicht auch, weil ich glaube, das ist genau dieses Beispiel, dass du, auch wenn die Ärzte gesagt haben, es ist noch zu früh, dass es trotzdem funktioniert hat, weil du deine Realität anders erzeugt hast, weil du davon überzeugt warst, bei mir funktioniert es?
Sicher.
Ja. Aber ob es dann richtig oder falsch war zu dem Zeitpunkt, man kann es eben erst im Nachhinein verstehen. Man sagt, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Ich glaube, das ist eh der
absolut
Stichwort.
Und ich bin überzeugt, dass das die richtige Entscheidung war, weil das hat mir genau zu dem Punkt geführt in der Schweiz. Mhm. Weil wenn ich nicht weitergespielt hätte, wäre ich in die Schweiz gegangen. Mhm. Wo dann bei mir die Veränderung stattgefunden hat.
Stimmt, ja.
Und deswegen war es war die richtige Entscheidung. Ja. Und am Anfang habe ich den Schlaganfall verachtet. Ich habe ihn gehasst, warum das genau mir passiert ist. Mhm. Und im Nachhinein, und das ist ja das Spannende, war es für mich das größte Geschenk des Lebens.
Ja.
Weil sonst wäre ich wieder in mein Hamsterrad, mein selbstgebautes, eingestiegen und wäre weitergelaufen.
Ja.
Aber somit habe ich ein anderes bauen können oder das sogar zertrümmern können oder umschmeißen können. Und ich bin endlich dem Fußball entkommen durch das.
Mhm.
Deswegen, jede Entscheidung, was du triffst, darfst du nicht als richtig oder falsch verstehen. Jede Entscheidung führt dich irgendwo hin.
Ja.
Und irgendwann bist du an dem Punkt, wo du dann erkennen musst, okay, jetzt kommt die Abzweigung und gehe ich rechts oder links.
Und je ehrlicher du die Entscheidung für dich triffst, desto eher kommst du wahrscheinlich auch zu dir wieder zurück.
Alle Wege führen nach Rom. Wenn du jetzt einen falschen Weg nimmst, dauert es halt ein bisschen länger.
Ja.
Genau.
Ja, ja, okay. Werde ich auch ein bisschen nachdenken nach der Aufnahme, weil wir vorher gerade drüber geredet haben, Thema Entscheidungen, wo ich ja selber Podcast-Folge dazu aufgenommen hätte, aber die sollte ich mir anhören auch. Okay, in meiner Realität, das wollte ich auch noch sagen, also in meinem Kopf habe ich es für mich dann so erklärt, dass es eben nicht richtig oder falsch gibt, eine Antwort da, sondern dass es in meiner Realität richtig oder falsch ist oder so richtig ist, wie es halt in meiner Realität richtig ist.
Mhm.
So, dass es da wahrscheinlich keinen Menschen gibt, der jetzt sagen kann, Glaubenssätze erkennst du da und dein Muster kennst du dort und nur so stimmt es, sondern so wie es halt in deiner Welt und in deiner Realität passt, so passt es. Aber das wird ja nicht bei jedem anderen so sein. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, okay, dieser Glaubenssatz ist gerade ein Glaubenssatz und ich muss den ablegen, dann ist es in meiner Realität halt richtig so, weil ich halt nur so jetzt gerade weiterkomme, weil ich es halt nicht anders weiß oder kann. Also so habe ich es dann für mich erklärt, dass das Ganze es nicht leichter macht. Aber
das ist ja, also wie gesagt, du hast das jetzt in dem Kontext erklärt und die in einem anderen, aber beide, egal wie man es macht, man kommt immer zum Gleichen.
Ja.
Ein Mensch zum Beispiel, eben wenn man das mit den Wegen hernimmt, auch wenn es ein Labyrinth ist oder so, irgendwann kommst du aus dem Labyrinth. Und wenn du denkst, das geht nicht mehr weiter, dann versuchst du aber was anderes.
Ja, stimmt.
Und das möchte ich einfach auch die Leute mitgeben, weil wenn man jetzt zum Beispiel dein Gruppenprogramm hernimmt, diese Leute kommen ja nicht umsonst zu dir. Mhm. Die trachten ja noch irgendwas. In denen ist irgendwas, was sie in dir sehen, was sie zum Teil auch haben möchten oder einfach ihren eigenen Weg zu gehen. Weil ich glaube, die meisten Menschen streben ganz innerlich nach Freiheit und nach Frieden. Mhm. Und wenn du ihnen nur einen Teil davon geben kannst, so wie es du machst, verändert sich bei einer extrem viel. Mhm. Obwohl es vielleicht nur, der René hat es immer so gern gesagt, unser Ausbildner, mit dem Schiff, wo es in eine Richtung geht. Mhm. Und wenn du nur ein Segel um einen Millimeter nach rechts oder links tust, kommst du ein paar hunderttausend Meter oder Kilometer ganz woanders hin.
Ja.
Und um das geht es. Man muss ja nicht eine komplette Kehrtwende machen, dass man sagt, man fährt in die andere Richtung. Mhm. Es reicht wirklich oft eine kleine Veränderung. Und das, finde ich, müssen Menschen verstehen, lernen.
Stimmt, ja.
Weil bei mir war es das Gleiche bei der Ausbildung. Ich bin dort hingekommen und habe gesagt, ich will dort ein anderer Mensch werden, ich will dort wissen, wer ich bin und ich möchte wissen, wer ich ohne den Fußball bin. Mhm. Aber dadurch bin ich in die Überforderung gekommen, weil ich es so sehr wollen habe. Mhm. Wie ich es dann zulassen habe und gewusst habe, das ist ein Weg, das ist ein Prozess. Und ich gehe dann einfach, und egal wie lange ich unterwegs bin, ich bin ja jetzt auch noch unterwegs, dann fällt erstens mal der Druck weg und zweitens mal kannst du die Dinge viel mehr genießen.
Ja, absolut. Stimmt, das Beispiel mit dem Schiff. Da gibt es auch noch ein gutes Beispiel, so wie die Glaubenssätze damals verstanden, auch mit dem Schiff lustigerweise, wo du oben am Schiff stehst und die Schatzinsel vor dir siehst und sagst, genau da will ich hin. Und dieses Schiff entfernt sich aber davon. Und du denkst dir die ganze Zeit, warum fährt dieses Schiff weg von der Schatzinsel, da will ich doch hin. Und dann gehst du runter und sagst dem Kapitän, warum fährst du nicht zur Schatzinsel? Und der sagt, weil du zu mir gesagt hast, die soll in die andere Richtung. Mhm. Und so funktionieren diese unbewussten Überzeugungen genauso. Man will Reichtum vielleicht, aber die unbewusste innere Überzeugung ist, reiche Menschen sind unsympathisch. Mhm. Und so bekommt man die Anleitung, sich davon zu distanzieren. Ist mir nur gerade eingefallen. Mhm. Habe nämlich selber lange vergessen, das Beispiel. Okay, wenn du es jetzt in, sagen wir mal, 3 Sätzen oder 3 bis 5 Sätzen sagen müsstest, was ist denn, ich sag mal, aktuell dein Warum? Wie schaut dein Weg jetzt gerade aus?
Also, mein aktueller Weg ist einfach der, dass ich gesagt habe, ich habe es endlich einmal zulassen, jemanden anders in mein Leben zu lassen, also geschäftspartnermäßig, und ich den Weg nicht mehr alleine gehen muss. Das war eine riesen Überwindung für mich, weil oft denken Menschen, mit der Brechstange oder mit dem Kopf durch die Wand, so auf der Ort. Und da war ich auch lang so ein Typ, wo ich dachte, nein, ich habe das jetzt für mich alles aufgearbeitet und ich gehe meinen Weg alleine. Und das habe ich jetzt zugelassen. Du weißt mein Warum eh. Ich habe es auf der letzten Folie bei meinem Vortrag im Trainer auf die Wand projiziert. Ich fand zu mir, jetzt helfe ich dir. Und ich möchte den Menschen noch gerne eine Metapher oder eine Geschichte mitgeben. Und zwar, da geht es um einen Meister und einen Schüler. Und Der Schüler hat zum Meister gesagt, Meister, ich möchte so werden wie du, was soll ich machen? Und der hat gesagt, ja, nimm einen Löffel, gib da Wasser rein im Löffel und dann gehst du den ganzen Marktweg entlang bis ganz nach unten und wenn du nichts verschüttest, dann bist du ein Meister. Und der Junge macht sich auf den Weg und konzentriert sich so auf den Löffel und geht extrem langsam. Und als er unten ankam und es geschafft hat, also ich dachte, passt perfekt, jetzt bin ich Meister. Er rennt rauf und sagt zu seinem Meister, 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 ich habe es geschafft. Und dann hat der Meister gesagt, was hast du geschafft? Ich habe mich so auf den Löffel konzentriert, dass ich nichts verschüttet habe. Und dann hat der Meister gesagt, und hast du die schönen Blumen auf der Seitenrand gesehen, die schönen Gemälde, was am Marktplatz stehen, die 2 Leute, die immer tanzen unten. Und dann hat er gesagt, nein, nein, das war nicht meine Aufgabe. Und siehst du, deswegen bist du noch kein Meister. Und ich verbinde die Geschichte mit so fokussieren, ja, aber trotzdem auch das Leben zu einer Art und Weise genießen. Mhm. Auch das, was da, wie wir jetzt da heute sitzen und über das sprechen, jetzt nachher, dass wir uns noch was zum Essen holen und so, einfach den Moment einfach aber auch genießen. Mhm. Und das ist so, so wie ich gerade durchs Leben gehe. Ich weiß, okay, ich baue gerade ein Business auf, wo ich in ein Unternehmen reinkommen möchte, wo ich Klienten habe, wo ich weiß, wenn ich für die da bin, dann bin ich für die da. Aber trotzdem möchte ich auch die Zeit mir nehmen, wo ich sage, ich mache Sport, ich treffe mich mit Freunden, weil ansonsten finde ich das Leben ja nicht einmal lebenswert. Ja. Wenn man wirklich nur für seinen Job lebt, ich habe so viele Leute schon erlebt, die nie Zeit gehabt haben, weil sie einfach sagen, nein, ich muss das noch erledigen und das noch erledigen. Und auch ich war einer davon. Mhm. Aber nochmal, das Leben hat mir das geschenkt, wo ich jetzt gerade bin, weil ich genau hingeschaut habe. Und deswegen würde ich das diesen Weg empfehlen. Mhm. Ist nicht jeden seiner, aber oder ich lebe den gerade. Ja. Und das fühlt sich schön an.
Ja. Ja. Okay, wir kommen zur letzten Frage. Du warst noch nie in New York, gell?
Ich war noch niemals in New York.
Ich war übrigens lustigerweise mit dem Fabian, den noch nie jemand gehört hat in dem Podcast, ein Video angeschaut von dir, wo du Weihnachtssongs erkannt hast mit einem Kollegen. Das war extrem lustig, weil er wollte unbedingt die Fußballspiele sehen.
Ja.
Und dann hat er YouTube-Videos rausgesucht und dann sind wir auf dieses Weihnachtsvideo gekommen. Das war extrem witzig, da warst du, glaube ich, 26, 27.
Ja, genau. Genau.
Lustig. Letzte Frage. Wir sind in New York und du kennst da sicher den Times Square.
Mhm.
In New York, da ist dieser riesen Bildschirm. Jedes Jahr zu Silvester wird da der Countdown runtergezählt. Und ich will, dass du dir vorstellst, vielleicht ist es ja eines Tages so, dass du diesen Bildschirm für dich hast für ein paar Sekunden, für kurze Zeit. Und jeder kann dich sehen. Die ganze Welt kann streamen oder über Radio. Jeder versteht dich auch von jung bis alt. Und du hast die Möglichkeit, dass du der ganzen Welt eine Sache durch diesen Bildschirm sagst. Du hast jetzt gerade diese Sendezeit. Was wäre denn dir das Wichtigste für eine Message zu...
Ich bin ja extrem, so wie du, wenn man jemanden vorgestellt, dann kommt man immer gleich was durch den Bauch auf oder gleich was in Gedanken. Und das sage ich dann auch immer. Mhm. Und oft passt es oder passt es nicht, aber ich sage das, ich mache das jetzt wieder genauso. Da kommt mir ein Satz von Viktor Frankl in den Sinn und der sagt, man kann einem Menschen alles nehmen, wirklich alles, aber nie die freie Entscheidung, seinen eigenen Weg zu gehen.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob deine Zuhörerinnen den Viktor Frankl kennen, aber der hat wirklich schlimme, schreckliche Dinge erlebt und ist dann einer der Gründer von NLP geworden.
Mhm.
Und sowas bewundere ich.
Mhm.
Der hat seine ganze Familie verloren, der war eingesperrt, der ist gefoltert worden, aber er hat einfach entschieden, okay, das war so und ich gehe meinen eigenen Weg, indem dass ich anderen Menschen jetzt helfe. Und das würde ich dort einfach sagen. Also wirklich, das, was ich mein erstes Mal, wie ich auf der Bühne war, was ich gar nicht geplant war, was ich einfach teilen wollte, das verbinde ich auch mit dem Satz, was ich in meinem ersten Buch gelesen habe mit 15, wo ich gesagt habe, zwei Menschen schauen aus dem Fenster in die Ferne, der eine sieht nur Schmutz, der andere die Sterne. Es ist einfach so. Und wirst du ausschauen, siehst du was anderes wie, aber beides ist richtig.
Ja.
Und je nachdem, wo du deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit drauf lenkst.
Das ist die Wirklichkeit.
Das ist die Wirklichkeit.
Ja.
Und wenn du das wirklich in die Richtung machst, was für dich gut ist, was für dich positiv anfühlt, dann wirst du einen Weg gehen oder ein Leben haben, was für dich, wenn du am Sterbebett liegst, sagst, ich habe mein Leben genossen, ich habe alles gemacht, was ich machen wollte.
Ja.
Und um das geht es eigentlich, weil das Einzige, was wir uns nicht kaufen können, ist Zeit.
Mhm.
Und wir haben unsere begrenzte Zeit auf dem Planeten und was du daraus machst, ist deine Entscheidung.
Ja. Sehr schönes Schlusswort. Man sieht, du bist schon geübt im Reden. Haben wir nicht wenig dafür zahlt.
Ja, vor allem mit dir. Das tut mir leid.
Ja, das stimmt. Danke dir auf jeden Fall für die Zeit.
Ich sage danke.
Und ich bin gespannt auf alles, was kommt.
Ich auch.
Gibt's noch, ganz kurz noch am Schluss, gibt es noch irgendwas, wo die Leute dich verfolgen können oder wo du gerne sie einlädst, deinen Weg zu verfolgen? Weil dann verlinke ich das alles in den Shownotes noch. Instagram vermutlich.
Genau, Instagram, Webseiten. Website. Also wie gesagt, wenn einer da angetan worden ist, ich bin genau das Gleiche, wenn ich sage, ich habe jemanden, der was für dich in Frage kommen würde. Und das ist auch das Schöne. Also wir haben uns kennengelernt. Wir sind noch immer extrem im Austausch. Mhm. Und ich finde, wenn du so jemanden gefunden hast und du weißt, du bist nicht alleinig, wie du gesagt hast, wie in deinem Gruppenprogramm, ich habe verstanden, dass man, wenn da jetzt das Ich ist, wenn man so einen Kreis hat und der kleinste Kreis ist das Ich, mhm. Dann kommt das Ego, dann kommt das Über-Ich und dann kommt das Wir. Mhm. Und ich finde, das, was wir gerade so haben oder speziell machen, wir unterstützen uns gegenseitig. Mhm. Und da kommt man einfach viel schneller ans Ziel. Mhm. Oder schneller voran auf dem Weg, wo man sich befindet.
Ja.
Und das kann man auch einfach dann noch mit eingeben, weil ich es einfach wichtig finde. Weil zuerst soll man doch, dass ich ist entscheidend und ich mache das. Aber das, den anderen zu sehen und mit ihm was zu machen, bringt dann weiter, schneller voran, wie man selber glaubt.
Ja, absolut.
Deswegen geht es alle ins Gruppenprogramm von der anderen, weil da können sie extrem viel lernen.
Ich habe ihn gerade nicht geschlagen, damit er das sagt. Ja, perfekt. Für alle, die dafür sind, dass der Patrick einen eigenen Podcast macht, können sie jetzt auch direkt abstimmen. Vielleicht wird es ja. Danke dir auf jeden Fall.
Ich sage danke.
Das war das Interview mit Patrick und es war großartig, wie ich finde. Ich hätte noch stundenlang weiterreden können. Das haben wir dann danach auch gemacht. Aber für euch habe ich mal das Interview, sage ich mal, auf eine Stunde komprimiert und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt euch auch genauso viel mitnehmen können, wie ich wieder aus diesem Gespräch. Und ich habe euch auch alles zu Patrick verlinkt, alles, was ihr wissen möchtet und wer mit ihm auch zusammenarbeiten möchte. Ihr findet alles in den Shownotes. Jetzt wünsche ich euch mal einen wunderschönen Tag, Abend oder Woche und bis zur nächsten Woche. Alles Liebe, eure Anna.